Deutschlandfunk, Andruck. Dina Netz ist am Mikrofon. Willkommen zum Magazin für politische Literatur. Die Vereinigten Staaten von Amerika waren einst Vorreiter der Demokratie. Heute sind sie ein demokratischer Nachzügler. Das stellen die US-Politikwissenschaftler Steven Levitsky und Daniel Sieblert in ihrem neuen Buch »Die Tyrannei der Minderheit« fest. Der israelische Autor Ron Leshem, dessen Familie vom Hamas-Terror am 7. Oktober 2023 unmittelbar betroffen war, hat ein zugleich sehr persönliches und den Nahostkonflikt analysierendes Buch geschrieben. Feuer, Israel und der 7. Oktober heißt es. Der Historiker Benny Morris beschäftigt sich mit den Hintergründen des Konflikts. Sein Standardwerk 1948, der erste arabisch-israelische Krieg, ist jetzt endlich ins Deutsche übersetzt worden. Und Anastasia Pleturina hat eine Studie darüber vorgelegt, warum so viele junge Jüdinnen und Juden in Deutschland sich von ihren Gemeinden abwenden. Auch ihr Buch Doing Judaism besprechen wir heute in Andruck. In diesen Tagen wird das deutsche Grundgesetz Land auf, Land ab gefeiert, weil es 75 Jahre alt wird. Dieser Garant unserer Demokratie wird aber auch kritisch daraufhin befragt, ob unsere Verfassung an heutige Herausforderungen angepasst werden muss. Eine Verfassung, auf die sich die Autorinnen und Autoren des Grundgesetzes bezogen, war natürlich die der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie gelten als älteste Demokratie der Welt. Aber wie stabil steht die US-Demokratie heute da? Dieser Frage widmen sich die Politikwissenschaftler Steven Levitsky und Daniel Sieblert von der Harvard-Universität in ihrem neuen Buch. Sie haben 2018 den Bestseller »Wie Demokratien sterben« vorgelegt. Im Wahljahr konzentrieren sie sich nun also auf die USA. Die Antwort nach der Tragfähigkeit der Demokratie geben sie schon im Titel. »Die Tyrannei der Minderheit« heißt ihr Buch. Martin Tschechny hat es gelesen.
Der US-Bundesstaat Wyoming hat gut eine 500.000 Einwohner. Im Senat der Vereinigten Staaten werden sie repräsentiert durch 2 Senatoren. Kalifornien hat fast 40 Millionen, auch sie repräsentiert durch 2 Senatoren. Viel knapper und viel plastischer lässt sich nicht illustrieren, wie ein politisches System scheinbar Gleichheit erzeugt, wo in Wirklichkeit diese Gleichheit gerade verhindert wird. Und das ist nur eines von sehr vielen Beispielen, mit denen Steven Levitsky und Daniel Sieblert, Politikwissenschaftler an der Harvard University, ihre Ausgangsthese belegen.
Die Vereinigten Staaten, einst ein Vorreiter der Demokratie und ein Vorbild für andere Nationen, sind mittlerweile zu einem demokratischen Nachzügler geworden.
Etwas ist gekippt im Diskurs und in der Praxis der amerikanischen Politik. Nach ihrer 2018 erschienenen, eher auf allgemeine Mechanismen bezogenen Analyse, wie Demokratien sterben, lenken Levitsky und Sieblert nun den Fokus auf die Verfasstheit und den Zustand ihrer eigenen Demokratie, die sich stolz die dienstälteste der Welt nennt und doch tief in der Krise steckt. Was inzwischen geschehen ist, eine Präsidentschaft Donald Trump, Radikalisierung der Gesellschaft, offene Verschwörung, mutwillige Obstruktion, tödliche Gewalt auf den Straßen und am 6. Januar 2021 der Sturm auf das Kapitol.
Was die Amerikaner gerade miterlebt hatten, der Versuch des Präsidenten, die Wahlergebnisse umzustürzen, stellte einen demokratischen Rückschritt dar. Die amerikanische Republik war nicht zusammengebrochen, aber sie war unbestreitbar weniger demokratisch geworden.
Tatsächlich lassen Levitsky und Sieblert unterm Strich wenig Raum für Illusionen. Und sie begründen ihre Skepsis. Das politische System des Landes sei eben nicht, wie seit 237 Jahren wacker propagiert, das wagemutige Experiment einer Herrschaft von Gleichen mit gleichen Rechten und gleichen Chancen. Vielmehr sei es, so die Kritik der Autoren und so auch der Titel ihres Buches, verkommen zur Basis einer Tyrannei der Minderheit. Und sie sagen auch, wer oder was in ihren Augen die Verantwortung dafür trägt.
Viele Amerikaner verehren die Verfassung als ein buchstäblich unangreifbares Dokument. In ihren Augen sind Institutionen wie der Senat und das Wahlmännerkollegium Bestandteile eines sorgfältig austarierten Systems von Kontrolle und Gegenkontrolle. Doch das ist ein Mythos. Die Gründer mögen von antiken griechischen und römischen Autoren inspiriert gewesen sein, aber die meisten von ihnen waren erfahrene, pragmatische Politiker, die vor allem versuchten, aus 13 unabhängigen Staaten eine dauerhafte Union zu schmieden. Es ging um viel.
England und Frankreich hatten ein Auge auf die junge Nation geworfen, die erst 11 Jahre zuvor ihre Unabhängigkeit erklärt hatte. Die Verfassung von 1787, so erläutern und belegen Lewitzky und Sieblett, diente dem Schutz vor Invasion, Kolonialisierung und monarchischer Willkür. Sie ist also ein Dokument, das erstens viel eher einer historischen Wirklichkeit gerecht wird als den Lebensverhältnissen der Gegenwart, geschweige denn den Anforderungen der Zukunft. Und das zweitens weniger auf die Schaffung von Gleichheit und Recht im Inneren angelegt war, als auf die Festigung von Macht, zunächst gegen Bedrohung von außen. Was die Autoren also beklagen, sind fundamentale Konstruktionsfehler.
Die Vereinigten Staaten sind die einzige Präsidialdemokratie der Welt, in welcher der Präsident nicht direkt, sondern durch ein Wahlmännergremium gewählt wird. Sie gehören zu den wenigen etablierten Demokratien mit einem Mehrheitswahlsystem, in dem eine große Zahl gewonnener Wahlbezirke eine Parlamentsmehrheit ergibt, was manchmal dazu führt, dass Parteien, die landesweit weniger Stimmen erhalten haben, im Parlament die Mehrheit der Mandate einnehmen. Die Vereinigten Staaten sind die einzige Demokratie auf der Welt mit einer lebenslangen Amtszeit von obersten Richtern.
Lewitzky und Sieblett gehen schmerzhaft ins Detail. Polemik ersparen sie sich selbst und ihren Lesern, denn Empörung über die fatalen Eigenschaften des Systems stellt sich rasch von selber ein. Über die offensichtliche Verzerrung bei der Verteilung von Sitzen im Senat, über die tiefen Gräben, die das Land durchziehen und unversöhnlich trennen, was einmal eine Gemeinschaft werden wollte. Empörung auch über den Missbrauch von Richtern für parteipolitische Zwecke und die vielfältigen Mechanismen, ganzen Bevölkerungsgruppen ihr Stimmrecht vorzuenthalten. Über das erpresserische Verschleppen von Entscheidungen durch die Labertechnik des Filibusterns und die Praxis des Gerrymandering, also das willkürliche Zuschneiden von Wahlkreisen nach den Bedürfnissen der jeweils regierenden Partei. Das alles hat nicht Donald Trump erfunden, es war schon Teil des Systems. Aber niemand hat es in so kalter Rücksichtslosigkeit für sich in Stellung gebracht.
Jahrzehntelang waren die Republikaner eine Partei der rechten Mitte, ähnlich den britischen und kanadischen Konservativen und den deutschen Unionsparteien. Die meisten ihrer Führer teilten eine grundsätzliche Verpflichtung auf die Demokratie. Es war einmal.
Gelobt sei James Madison, einer der Autoren der Verfassung, der einst forderte, solch eine politische Standortbestimmung müsse alle 19 Jahre, einmal pro Generation, neu geschrieben werden. Gelobt sei John Adams, der 1801 als erster demokratisch gewählter Präsident klaglos das Amt in die Hände eines Nachfolgers aus der Gegenpartei legte. Der eine konnte sich von Anfang an nicht durchsetzen, das Vorbild des zweiten hat seine moralische Autorität mit Donald Trump verloren. Am 5. November nun wird erneut ein Präsident gewählt. Nein, ein ganzes System stellt sich zur Wahl.
Das Fazit von Martin Tschechne nach der Lektüre von »Die Tyrannei der Minderheit« von Steven Lewitzky und Daniel Sieblett. Untertitel »Warum die amerikanische Demokratie am Abgrund steht und was wir daraus lernen können«. Aus dem Englischen von Klaus-Dieter Schmidt, Deutsche Verlagsanstalt, 350 Seiten, 26 Euro. Am 7. Oktober vergangenen Jahres überfiel die palästinensische Hamas Israel, tötete rund 1200 Menschen. Mehr als 250 weitere wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Viele von ihnen sind immer noch in der Gewalt der Hamas. Gerade erst hat die israelische Regierung auf Druck von Angehörigen angekündigt, die Verhandlung über deren Freilassung wieder aufzunehmen. Den israelischen, in Boston lebenden Roman- und Drehbuchautor Ron Leshem hat der 7. Oktober 2023 tief erschüttert. Nach langen Jahren, in denen er sich, wie er in der Vorbemerkung seines neuen Buches schreibt, in den Schutz der Fiktion geflüchtet hatte, hat er sich nun mit den Ereignissen des 7. Oktobers und deren Folgen auseinandergesetzt. Aber nicht nur. Er analysiert auch die Geschichte des arabisch-jüdischen Konflikts, den Zustand des israelischen Staats und ordnet das alles in regionale Zusammenhänge ein. Carsten Huck über Feuer, Israel und der 7. Oktober von Ron Leshem.
Er lebt seit 10 Jahren in Boston, tausende Kilometer entfernt von seinem Heimatland und seinen Verwandten. Doch im Unterschied zu vielen Menschen, die die Ereignisse des 7. Oktober auch aus geografischer Distanz wahrgenommen haben, ist Ron Leshem in Israel geboren und aufgewachsen. Er hat Verwandte im Kibbutz Be'eri und beschreibt intensive Kindheitserinnerungen.
In meiner Jugend war Be'eri ein Symbol für alles, was ich träumte zu sein. Meine Altersgenossen dort waren Naturkinder. Ihr Lächeln tiefer und befreiter als das von uns Städtern. Ihre Verbindung untereinander als Freunde und Cousins erschien mir intim, tief und sinnlich. Sie hatten ein Feuer der Erfüllung in sich. Es loderte im Bestellen des Landes und in der gelebten sozialen Gerechtigkeit.
Leshem spricht von seiner Familie und seinem Cousin, der an diesem Tag als Geisel entführt wurde. Unterstreicht aber, dass er die Ereignisse des 7. Oktober dokumentieren will, vor allem, weil in der Folge dieses Tages die Grausamkeit der Hamas vielfach geleugnet wurde.
Die Welt ist bereits tief in eine Epoche eingetreten, in der die Wahrheit stirbt. Eine Welt, in der jeder meint, sich selbst aussuchen zu können, an welche Fakten er glaubt und welche Wahrheit er leugnet.
Ron Leshems Feuer lodert in mehrere Richtungen. Zum einen ist es Ausdruck eigenen Entsetzens. Zum anderen Ergebnis detaillierter Recherche. Das Buch liefert auch, und das macht es in besonderer Weise lesenswert, eine Analyse der Verfasstheit der jüdischen sowie streckenweise der palästinensischen Gemeinschaft. Als junger Mann hat Leshem für den militärischen Geheimdienst gearbeitet, danach viele Jahre als Journalist. Im 7. Oktober sieht er einen Schlüssel zum Verständnis dessen, was er die mentale Zerrüttung der ganzen Region nennt. Er zeigt deren Geschichte in ihrer Komplexität und gibt so all denjenigen, die ausschließlich anti-israelische Narrative propagieren, die Möglichkeit, sich darauf zu besinnen, wie unangemessen Parolen sind, die sich aus bloßem Schwarz-Weiß-Denken oder postkolonialer Weltsicht speisen. Er geht dabei zurück in die Geschichte vor Staatsgründung und arbeitet die Wendepunkte heraus, von denen her Israel sich verändert hat. Und er stellt ausführlich die Verfassung dar, in der sich das Land am Vorabend des 7. Oktober befand. Leshem warnt vor möglichen Folgen, sollte die politische Zerrissenheit des jüdischen Staates weiter zunehmen. In einem Kapitel entwirft er Eckpunkte für eine künftige Koexistenz von Juden und Arabern. Sie öffnen einen neuen Denkraum, wie beispielsweise auch die Überlegungen des Preisträgers der Leipziger Buchmesse Omri Böhm. Ob sie sich politisch umsetzen lassen, bleibt jedoch fraglich. Leshem betont auch, dass es um mehr geht als um einen lokalen Konflikt.
Es wird der Sieg, den die Hamas bei ihrem Überfall davongetragen hat, in den nächsten Jahrzehnten anderen Terrororganisationen auch auf anderen Kontinenten als Inspiration dienen.
Maßgebliche Verantwortung für das Gelingen des Überraschungsangriffs der Hamas weist der Autor der langjährigen und generalstabsmäßigen Planung der Terrororganisation zu, sowie ihrer Unterstützung durch den Iran in materieller, technischer und logistischer Hinsicht. Zum anderen aber arbeitet er die Ignoranz und Überheblichkeit der israelischen Regierung unter Benjamin Netanyahu heraus. Der Angriff war vorhersehbar. Mehrmals, in vielen Details und zuletzt im August 2023, hatten Mitglieder israelischer Aufklärungseinheiten vor dem Szenario gewarnt, das sich am 7. Oktober als Inferno entfaltete. Sowohl die militärische als auch die politische Führung ignorierte diese Warnungen immer wieder aufs Neue. Dann war es zu spät.
27 landwirtschaftliche Siedlungen wurden preisgegeben, 2 ganze Städte und mehrere tausend Feiernde auf 2 Musikfestivals. Ein Staat ließ seine Bürger im Stich und verriet sie.
Beeindruckend an Ron Leschems Buch ist die Verbindung von Kritik, Klarsicht, Empathie und Information. Der sachliche, rationale Ton. Jedes Pathos wird vom Autor vermieden. Doch seine Sätze wecken Emotionen, besonders in den Passagen, in denen er den Ablauf der Ereignisse vom 7. Oktober chronologisch, in kleine Absätze gegliedert, mit Datum und Uhrzeit überschrieben, rekonstruiert. 46 von 311 Seiten umfasst dieses Chronik eines Tages überschriebene Kapitel. Morde und Gräueltaten im Minutentakt. Es in einem durchzulesen, ist unmöglich.
7.32 Uhr. Party in Reim. 30 junge Leute drängen sich in einem Unterstand aus Beton. Die Schüsse kommen näher. Ein muslimischer Israeli, der im Unterstand Schutz gesucht hat, versucht, die Bewaffneten der Hamas zu beruhigen und macht ihnen klar, dass er Muslim ist wie sie. Sie rufen ihn heraus, entkleiden und misshandeln ihn mit Schlägen und Tritten, und als sie genug haben, bringen sie ihn um. Sie schießen in den Unterstand und werfen Handgranaten hinein. Die 9. Handgranate explodiert. 20 verbrennende Leichen verschmelzen zu einem Klumpen.
Der 7. Oktober, schreibt Ron Leschem, sei der
bis dato am besten dokumentierte Massenmord der Geschichte. Gefilmt von den GoPro-Kameras der Hamas und den Smartphones von Bürgern, die ihre letzten Augenblicke festhalten wollen, weil sie wissen, sie werden sterben.
Dass es bis heute eine Vielzahl von Menschen weltweit ablehnt, diese dokumentierten Ereignisse als Terror zu bezeichnen, zeige, wie bewusstseinsformend der Sieg der Hamas ist. Ron Leschems Buch ist daher das bislang wichtigste zum 7. Oktober. Es macht das Geschehene über den Tag hinaus auf eindringlichste Weise transparent. Es eröffnet Hintergründe und Aussichten. Wenn man sich ihm aussetzt, wird man die Welt anders sehen.
Das sagt Carsten Huck über Ron Leschems Buch Feuer, Israel und der 7. Oktober. Aus dem Hebräischen übersetzt von Ulrike Harnisch und Markus Lemke, Verlag Rowohlt Berlin, 311 Seiten zum Preis von 25 Euro. Auch das nächste Buch trägt ein Datum im Titel, das Jahr 1948, auch dies ein zentrales Jahr für den palästinensisch-israelischen Konflikt. Es erzählt vom ersten arabisch-israelischen Krieg, so der Untertitel. Autor ist Benny Morris, emeritierter Geschichtsprofessor der Ben-Gurion-Universität des Negev. Morris wurde in den 80er Jahren bekannt als einer der neuen Historiker, die den jungen Staat Israel nicht nur positiv sahen. Zeitweise machte ihn das in israelkritischen Kreisen zitierfähig. Wobei Morris nie das Existenzrecht Israels in Frage gestellt hat. 2008 schon hat er sein Buch über 1948 vorgelegt, aber jetzt erst ist es ins Deutsche übersetzt worden. Unser Rezensent Georg Beck meint, das Buch könnte in unsere ideologisierten Nahostdebatten wohltuende Sachlichkeit bringen. Er beginnt seinen Beitrag mit einer historischen Abstimmung.
Afghanistan. No. Argentina. Abstention.
Generalversammlung der Vereinten Nationen. New York, 29. November 1947. Abstimmung über die Aufteilung Palästinas in einen jüdischen und in einen palästinensischen Staat mit Jerusalem unter internationaler Kontrolle.
The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against.
Eine denkwürdige Abstimmung. Benny Morris' Darstellung der Geschichte des ersten arabisch-israelischen Krieges beginnt mit dem UN-Teilungsplan. Mit ihm, so Morris, waren die Weichen auf Krieg gestellt. Die zionistische Bewegung mit Ben-Gurion und Weizmann an der Spitze sagten Ja zu diesem Plan. Die palästinensischen Araber und der Rest der arabischen Welt nein. Ein Nein, dem die arabische Politik und Öffentlichkeit, vor allem ein politischer Islam, die geistige Mobilmachung folgen ließ. Die Ulama, ein Gremium von Theologen und Juristen der Al-Azhar-Universität in Kairo, forderte einen weltweiten Dschihad zur Verteidigung des arabischen Palästinas. Morris zitiert hier aus einer Quelle des britischen Außenministeriums.
Im Einklang mit diesem Nein begannen die palästinensischen Araber im November-Dezember 1947 und die arabischen Staaten im Mai 1948 mit Kampfhandlungen, um die Umsetzung der Resolution zu verhindern.
Der, wie Morris ihn nennt, erste arabisch-israelische Krieg hatte begonnen. Die Darstellung seiner Verlaufsgeschichte macht den Inhalt des Buches aus. Methodisch herrscht Multiperspektivität. Kontinuierlich blendet Morris in die jeweils gegnerischen Lager, schildert eine erste, eine zweite Phase des Bürgerkrieges, die große panarabische Invasion direkt im Anschluss an die Staatsgründung Israels vom Mai 1948, reflektiert auf die mit der Kriegslage schwankenden Maßnahmen, Einschätzungen, Illusionen der Beteiligten. Mit den bilateralen Waffenstillstandsabkommen zwischen Januar und Juli 1949 schließt die Darstellung. Was Morris darin durchweg anstrebt, ist Objektivität, Ausgewogenheit. Die Darlegung erfolgt direkt aus den Quellen, in stetem Dialog mit den Quellen. Rund 2 Dutzend staatliche und halbstaatliche Archive, Dokumente verschiedener zionistischer Organisationen, die Tagebücher Ben-Gurions, amerikanische, arabische, britische, israelische Zeitungen. Nur fehlt da nicht etwas? Palästinensische, arabische Archive sind nicht gelistet, kommen nicht vor. Warum nicht? Nun, Morris selber hätte sich nichts lieber gewünscht. In einem Interview, das der Übersetzer Peter Kartmann mit ihm geführt hat und das dem Buch vorangestellt ist, kommt Morris auf einen Umstand zu sprechen, der in unseren Israel-Palästina-Debatten noch kaum richtig zu Bewusstsein gekommen ist.
Als ich in den 1980er Jahren an meinem ersten Buch zum Konflikt arbeitete, fragte ich den renommierten Islam- und Nahostexperten Yehoshua Porat, ob es überhaupt möglich sei, zu diesem Thema zu schreiben, ohne des Arabischen mächtig zu sein. Seine Antwort: sicher, denn es gibt keine zugänglichen arabischen Dokumente. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Die Archive sämtlicher arabischer Kriegsparteien von 1948 sind für Wissenschaftler nicht zugänglich.
Eine Verweigerungshaltung, die symptomatisch ist. An einer, Morris nennt das, objektiven Rekonstruktion der Ereignisse, besteht in der arabischen Welt kein Interesse. Dabei könnte eine Arbeit, wie sie Morris geliefert hat, der arabischen Sicht auf den verlorenen Krieg durchaus entgegenkommen, wird das Leid der Palästinenser in ihr doch immer mitreflektiert. Deutlich wird das an der Vertreibungsdebatte. Von palästinensischer Seite wie bei der dekolonialen Linken wird ja eine angeblich von der israelischen Führung angeordnete, vom Militär umgesetzte ethnische Säuberung behauptet, Nakba genannt. Gegen solche Ideologie stellt Morris Sachlichkeit. Hier einen Lagebericht des israelischen Außenministeriums unmittelbar nach Kriegsende.
Von allen Kommandeuren, mit denen wir sprachen, hörten wir, dass sie während der Operationen keine klaren Anweisungen hatten.
Was nun nicht bedeutet, dass es keine Übergriffe gegeben hätte. Es waren einzelne Brigaden, Morris lässt da keinen Zweifel, die schwere Gräueltaten, Massaker an der Zivilbevölkerung begangen haben. Und ja, auch auf Seiten der Politik hätten Vertreibungsfantasien herumgespukt.
Aber dies war nie in politische Leitlinien oder operative Anweisungen umgesetzt worden.
Gleichwohl, als Ergebnis des Krieges hatte sich eine Flüchtlingskatastrophe etabliert. Auf beiden Seiten. Hunderttausende Palästinenser verloren ihre Häuser. Ebenso hunderttausende Juden in den islamischen Ländern. Benny Morris?
Das Flüchtlingsproblem wurde durch den Krieg geschaffen, den die Araber begonnen hatten. Die Dauerhaftigkeit des Flüchtlingsproblems ist dann zu einem großen Teil der im Sommer 1948 getroffenen, unverzüglichen Entscheidung Israels geschuldet, keine Rückkehr zuzulassen.
Fazit: Die akribisch dokumentierende Handschrift dieses um Ausgewogenheit bemühten Buches steht meilenweit über den ideologischen Tendenzschriften zum 1948er Konflikt, die bis hier und heute den deutschsprachigen Buchmarkt dominieren. Die klare, auch in der Übersetzung beibehaltene Diktion sorgt für ausgezeichnete Lesbarkeit. Ein Standardwerk liegt vor. Unbedingte Empfehlung.
Von Georg Beck. Er empfiehlt Benny Morris, 1948 der erste arabisch-israelische Krieg. Herausgegeben von der Gesellschaft für kritische Bildung, aus dem Englischen übersetzt von Johannes Bruns und Peter Kartmann. Verlag Hentrich und Hentrich. Das Buch hat 644 Seiten und kostet 32 Euro. Schon vor dem Hamas-Terror des 7. Oktober 23 war das Buch fertiggeschrieben, um das es jetzt geht. Natürlich setzen sich jüdische Gemeinden in Deutschland zurzeit vor allem mit dem zunehmenden Antisemitismus auseinander. Doch irgendwann wird man wohl nicht umhinkommen, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die Anastasia Pletuchina in ihrem Buch »Doing Judaism« untersucht. Es geht um verkrustete, intransparente Strukturen, gegen die die jüngeren Mitglieder jüdischer Gemeinden immer stärker aufbegehren. Bisher wurde der Frust der Jungen über den Reformstau eher gemeindeintern geäußert. Mit Anastasia Pletuchinas Studie wird nun erstmals öffentlich dokumentiert, warum sich viele jüngere Jüdinnen und Juden von den Gemeinden abwenden und lieber eigene Initiativen gründen. Jens Rosbach über Doing Judaism.
In der jüdischen Gemeinschaft herrscht viel Verdrossenheit bei jungen Erwachsenen. So klagt die 26-jährige Michal Smorodinsky vom Studierendenverein Studentim, wolle sie etwas Neues auf die Beine stellen, ob Podiumsdiskussionen über Israel oder Ukraine-Hilfsaktionen, stoße sie in den jüdischen Gemeinden oft auf Desinteresse, Skepsis und Ablehnung.
Tatsächlich ist das Grundgefühl Frust und die Enttäuschung. Da man viele Jahre was versucht hat, man sich engagiert hat und es zu wenig bis gar keinem Ergebnis geführt hat.
In ihrem Buch Doing Judaism analysiert die Sozialwissenschaftlerin Anastasia Pletuchina nun die strukturellen Gründe für den Frust. Mithilfe von Fragebögen und Interviews hat sie die Erfahrungen junger jüdischer Erwachsener protokolliert, die häufig wütend sind auf ältere und konservative Gemeindevorstände. Diese verfolgten oft nur egoistische Ziele und missbrauchten sogar ihr Amt, fasst Pletuchina die Kritik der jüngeren Generation zusammen.
Die Machtposition wird in diesen Fällen missbraucht, indem zum Beispiel Wahlen manipuliert, Mitglieder gegeneinander ausgespielt und politische Interessen innerhalb der Gemeinde missbraucht werden. Neue Mitglieder werden nicht aufgenommen, da sie die Wahlergebnisse gegen den regierenden Vorstand beeinflussen oder sogar eine konkurrierende Partei gründen könnten. Die politischen Auseinandersetzungen und Konflikte führen dazu, dass die nicht involvierten Mitglieder sich von den Gemeindestrukturen distanzieren.
Nach Ansicht der Befragten stellen viele Gemeindevorstände auch unqualifiziertes Personal ein, als Synagogenmitarbeiter, Sozialberater und Büroangestellte. Loyalität ginge oft vor Professionalität, heißt es in dem Buch.
Die Interviewten sprechen von Vetternwirtschaft und dem Durchsetzen politischer Interessen auf Kosten der Mitglieder und der Qualität der Dienstleistungen.
Weiterer Grund für die Abwendung von der religiösen Gemeinschaft, das schlechte Image der Gemeinden.
Sehr häufig werden die Gemeinden mit internen Auseinandersetzungen assoziiert. Zerstrittenheit innerhalb der Vorstände und der Beiräte, Streitigkeiten um die Immobilien- und Bauprojekte, Skandale um die Aufrichtigkeit der Vorstandsarbeit.
Schlagen jugendliche Studenten und junge Erwachsene nun eigene Projekte vor, stießen sie auf eine starre, bürokratisierte und misstrauische Gemeindeverwaltung. Die Jüngeren werden oft als Störfaktoren und Unruhestifter empfunden, bilanziert die Autorin in einem Interview.
Es ist definitiv ein Generationskonflikt, weil die Vorstellung von den älteren Gemeindemitgliedern ganz stark von den Vorstellungen der Jungen abweichen. Und da entsteht die Reibungsfläche.
Der Hintergrund? Die Masse der rund 100.000 Gemeindemitglieder ist in den letzten 3 Jahrzehnten aus den Republiken der Ex-Sowjetunion eingewandert, wo sie keine jüdischen Traditionen leben konnten. Plituchina beobachtet, dass sich die älteren Immigranten deshalb gern an hier erlernte religiöse Riten und Hierarchien klammern. Ihre Kinder und Enkel hingegen, die zumeist gut assimiliert sind in der deutschen Gesellschaft, begehren oftmals dagegen auf. Sie wenden sich von den religiösen Gemeinden ab oder gründen eigene jüdische Initiativen. Dennoch, resümiert die promovierte Wissenschaftlerin, wollen die jungen Juden ihre Gemeinden, in denen sie aufgewachsen sind, nicht abschaffen.
Insgesamt macht der überwiegende Teil der ProtagonistInnen deutlich, dass sie die Gemeinde als Konzept nicht ablehnen, sondern an der Verbesserung ihrer Strukturen interessiert sind.
Autorin Plituchina kennt die Generations- und Migrationsprobleme aus eigener Erfahrung. Sie stammt aus Moskau und hat einst selbst in der jüdischen Gemeinde Lübeck wie auch in Berlin gegen verkrustete Strukturen angekämpft. Heute leitet sie ein Jugendprogramm der zionistischen NGO Jewish Agency for Israel und ist in der jüdischen Community bestens vernetzt. So hatte sie als Insider einen Vertrauensvorschuss bei ihren Interviewpartnern.
Die InterviewpartnerInnen haben mir ihre Meinungen anvertraut, die sie mit einer Person von außerhalb wahrscheinlich nicht geteilt hätten. In zahlreichen Gesprächen wurde ich darauf hingewiesen, dass die kommunizierte Kritik an den etablierten Institutionen für die InterviewpartnerInnen den Verlust ihrer Anstellung in der jeweiligen jüdischen Gemeinde bedeuten könnte. Dennoch war es ihnen wichtig, Bedenken zu äußern, um die Verhältnisse in der jüdischen Gemeinschaft zu modernisieren.
Doing Judaism wurde vor dem Terrorüberfall der Hamas geschrieben, der die jüdischen Gemeinden hierzulande schwer traumatisierte. In der Religionsgemeinschaft stand in den vergangenen Monaten eher der Kampf gegen den zunehmenden Judenhass auf dem Programm als interne Reformen. Doch die Generations- und Partizipationsprobleme bleiben aktuell. Plituchinas Buch wurde ursprünglich als Dissertation verfasst und wirkt deshalb mitunter etwas trocken und langatmig. Dennoch ist die Studie nicht nur für jüdische Gemeindepolitiker und Aktivisten aufschlussreich, denn es handelt sich auch um ein historisch wichtiges Dokument darüber, wie mühselig und konfliktbeladen der Aufbau jüdischer Gemeinden in Deutschland ist, bis heute.
Die Meinung von Jens Rosbach zu Doing Judaism, neue Formationsprozesse der jüdischen Gemeinschaft, von Anastasia Plituchina. Erschienen bei Hendrich und Hendrich, 226 Seiten für 27,90 Euro.
Thank you.
Biografien über Wissenschaftlerinnen haben seit einiger Zeit Konjunktur. Die Autorinnen und Autoren dieser Bücher versuchen damit Lücken in der Geschichtsschreibung zu schließen, indem sie die Rolle, die Frauen früher in Wissenschaft und Forschung gespielt haben, endlich herausstellen und würdigen. Die Wissenschaftsjournalistin Charlotte Kerner hat schon mehrere Biografien über Naturwissenschaftlerinnen vorgelegt, zum Beispiel über die Atomphysikerin Lise Meitner oder über Frauen, die mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden. Im neuen Buch widmet sie sich drei Pionierinnen des Naturschutzes, die auf dem Gebiet der Biologie geforscht haben: den US-Amerikanerinnen Rachel Carson, Lynn Margulis und Donna Haraway. Jantje Hannover über Charlotte Kerners »We are Volcanoes«.
Charlotte Kerners Buch lässt sich nicht auf ein literarisches Genre festlegen. Zunächst erzählt sie die Biografien der drei Wissenschaftlerinnen. Dann beschreibt sie deren Forschungen im Stile populärwissenschaftlicher Fachliteratur. Zusätzlich lässt sie ihre Heldinnen, die Erkenntnisse oder auch den Lebensweg der jeweils anderen kommentieren. Da diese sich jedoch kaum untereinander kannten, bewegt sie sich hier im Genre des Romans.
Das sind in dem Sinn fiktionale Sachen zwar, aber ich habe sehr viel Originalzitate verwendet auch. Also ich habe das jetzt nicht Wort für Wort erfunden, manche Passagen ja, aber das andere ist wirklich der Versuch, gerade auch bei Donna Haraway, aus ihren Texten Dinge rauszunehmen, die eben für diese Stelle passen, wo ich mir vorstellen kann, dass sie eben zu Rachel Carson folgenden Einwurf gehabt hat oder dass sie bestärkt hat, sie gelobt hat.
Charlotte Kerner stellt die Forschungsfelder ihrer Protagonistinnen in Zusammenhang mit der Erfahrungswelt ihrer Leser und Leserinnen, die bereits mit der Klimakatastrophe leben. Denn das ist das übergreifende Thema des Buches. Die Ökovisionärinnen haben in einer Zeit, in der Schlagwörter wie Klimawandel, Artensterben und Umweltzerstörung bestenfalls Randthemen waren, Zusammenhänge beschrieben und viele Krisen vorhergesagt, mit denen wir uns heute konfrontiert sehen. Im Vorwort lädt die Autorin uns Erdlinge oder Terrestrische, beides Begriffe, die sie dem Wortschatz von Donna Haraway entlehnt hat, zu einer Lesereise ein. Diese führt zunächst zur Meeresbiologin Rachel Carson, der ältesten der drei Frauen. Sie hinterließ den Weltbestseller Der stumme Frühling, der die dramatischen Auswirkungen von Insektiziden beschreibt, namentlich von DDT, sagt Charlotte Kerner.
Gerade auch Rachel Carson, die baute ja sehr darauf, dass wenn wir die Natur wirklich versuchen ja zu begreifen, soweit es geht, dass wir auch staunen, also eine Art wirklich Ehrfurcht und Demut letztlich empfinden und dann vielleicht auch dieses zerstörerische Verhalten dadurch eingedämmt wird. Ja.
Dieses Ziel hat Carson zumindest ein Stück weit erreicht, denn DDT wurde nicht zuletzt aufgrund ihres Buches später verboten. Damit gilt Carson als Anstifterin der Umweltbewegung. Weniger bekannt ist die 30 Jahre jüngere Mikrobiologin Lynn Margulis, die die Wirkmacht der Symbiose auf der Ebene von Bakterien und Zellen entdeckt hat. Anfangs von der Wissenschaftswelt bekämpft, galt sie später als diejenige, die die Evolutionstheorie von Charles Darwin erweitert hat. Auch die Feministin und Philosophin Donna Haraway empört sich über das, wie sie es nennt, Verbrechen der Umweltzerstörung. Sie ist als einzige der drei Frauen noch am Leben. Mitte der 80er Jahre wurde sie mit dem Cyborg-Manifest weltberühmt, das die Grenze zwischen Mensch und Tier, Organismus und Maschine in Frage stellt. Mit ihrer Leidenschaft für das mehr als menschliche Leben widmete sie sich auch der Frage, wie Menschheit und Natur auf der beschädigten Erde überleben können, sagt Charlotte Kerner.
Ja, vielleicht ist das Allerwichtigste, dass mir nochmal sehr klar wird, dass der Mensch nicht die Krone der Schöpfung ist, also sondern wirklich ein Lebewesen unter vielen. Also insofern ist dieses wirklich zu verstehen auf ganz verschiedenen Ebenen, wie wir Teil dieses ganzen Planeten sind, dass wir abhängig sind von anderen, auf das mehr als menschliche Leben angewiesen sind.
In ihrer gelungenen Zusammenschau der drei Lebens- und Forschungsgeschichten, die viele Bezüge zu weiteren thematisch verwandt arbeitenden Experten und Expertinnen enthält, verdeutlicht die Feministin Charlotte Kerner, wie sehr Frauen den heutigen Stand des Wissens geprägt und mitentwickelt haben. Dabei wird sie ein Stück weit zur vierten im Bunde des Ökotriumfeminats, wie sie ihre drei Vorbilder gerne bezeichnet. Denn Kerner deutet am Ende des Buches im Stil eines Science-Fiction-Romans an, wie die Menschheit trotz Klimawandel und Artensterben überleben und gar zu einer besseren Zukunft finden könnte. Auch wenn das ziemlich vage bleibt, macht es durchaus Freude, der versierten Schreiberin bei ihrem Genre-Parcours zu folgen. Schließlich haben auch ihre Heldinnen Science-Fiction-Erzählungen genutzt, um mit den Ergebnissen ihrer Forschungsarbeit ein Millionenpublikum zu erreichen. Kerner ist überzeugt, die Menschheit hat auf der Erde eine Zukunft.
Das System hat sich über Millionen von Jahren entwickelt. Es ist relativ stabil. Es kann sich auch regulieren, zum Teil zu hohen Kosten. Aber wir müssen jetzt nicht die Angst haben, dass in den nächsten 100 Jahren oder in der nächsten Generation die Erde untergeht.
Charlotte Kerner, trotz allem optimistisch. Jantje Hannover stellte ihr Buch »We are Volcanoes« vor, Untertitel »Die Ökovisionärinnen Rachel Carson, Lynn Margulis, Donna Haraway«. Es ist im Westend Verlag erschienen, hat 227 Seiten und kostet 24 Euro. Andruck, das Magazin für politische Literatur, geht für heute zu Ende. Nächste Woche Montag starten wir eine neue Reihe mit dem Titel Faschismus bekämpfen. Dann ein Gespräch mit dem Rechtsextremismusforscher Matthias Quent über Friedbert Pflügers Buch von 1994, Deutschland driftet. Ich bin Dina Netz, ich danke für Ihr Interesse an der heutigen Sendung und wünsche Ihnen einen guten Abend.